Wir lesen als Text für die heutige Verkündigung Matthäus 11, die Verse 2 bis 6. Matthäus Kapitel 11, Abvers 2. Als aber Johannes, gemeint ist Johannes der Täufer, als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen: Bist du der Kommende, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Liebe Brüder und Schwestern, wir kennen ja aus dem Neuen Testament vor allem drei Personen, die den Namen Johannes tragen. Es ist einmal Johannes Markus, einer der vier Schreiber der Evangelien, dann Johannes, der Apostel und Evangelist des Johannesevangeliums und Schreiber der Johannesbriefe und der Offenbarung, und dann eben noch Johannes den Täufer, um den es heute gehen soll. Johannes ist die griechische Form des hebräischen Namens Johanan und das heißt übersetzt: Der Herr ist gnädig. Die Kurzform von Johannes lautet Jona. In unserem Abschnitt ist von dem dritten Johannes, also von dem Täufer, die Rede. Zunächst einige Daten über ihn. Johannes wurde etwa im Jahr 7 vor Christus als Sohn eines älteren Ehepaars wohl in der Stadt Kerem in Judäa geboren. Seine Eltern sind der Priester Zacharias und dessen Ehefrau Elisabeth. Der Engel Gabriel kündigt Zacharias die Geburt eines Sohnes an, den er Johannes nennen soll. Dieser Sohn werde ein großes Werk Gottes in Israel vollbringen und wie ein Gottgeweihter leben, von Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und in der Kraft des Elia, dem Herrn, ein Volk zubereiten. So steht es in der Bibel. Als Zacharias zweifelt, lässt ihn der Engel wegen seines Unglaubens verstummen. Nachdem Johannes geboren war, entstand eine Meinungsverschiedenheit unter den Verwandten, welchen Namen der Junge nun bekommen sollte. Da Zacharias nicht schreiben konnte, schrieb er den Namen Johannes auf eine Tafel und konnte danach wieder sprechen. Über die Jugend des Johannes des Täufers wissen wir fast nichts aus der Heiligen Schrift. Wir wissen nur, dass er eine längere Zeit in der Wüste verbrachte. Und dort erging etwa im Jahr 27 nach Christus der Ruf Gottes an ihn, als Prophet zu wirken. Johannes war etwa 34 Jahre alt, als er aus der Verborgenheit hervortrat und als Prediger in der Wüste Judäa begann. Johannes lebte in prophetischer Einfachheit. Er trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften wie einst Elia. Und auch seine Nahrung war einfach und auch preisgünstig: Heuschrecken und wilden Honig. Johannes kam nicht zu den Menschen, sondern die Menschen gingen zu ihm hinaus. Was erwarteten die Menschen von dem Täufer? Sie erlebten Johannes als Prediger und konnten von ihm getauft werden, wobei sie ihre Sünden bekannten. Seine Predigt kann man zusammenfassen mit den Worten: Tut Buße, denn die Gottesherrschaft ist nahe herbeigekommen. Johannes war, soweit bekannt ist, der Erste, der andere zur Taufe untertauchte. Diese äußerliche Reinigung symbolisierte die innere Reinigung und bereitete Israel vor, den kommenden Herrn zu empfangen. Auch Jesus hat sich von Johannes taufen lassen, obwohl er das eigentlich nicht nötig gehabt hätte. Warum befindet er sich hier im Gefängnis? Johannes zieht sich die Feindschaft des damaligen Herrschers Herodes Antipas und insbesondere dessen Ehefrau Herodias auf sich, weil er der Scheidung und dem Ehebruch des Herodes mit der Herodias widersprach. Herodes Antipas ist ein Sohn von Herodes dem Großen, dem Kindermörder von Bethlehem. Johannes wird von diesem Herodes Antipas in der Festung Machaerus inhaftiert. Diese Festung liegt etwa 10 Kilometer östlich des Toten Meeres. Und aus der Zeit dieses Gefängnisaufenthalts stammt der Bericht aus dem Matthäusevangelium, den wir vorhin gelesen haben. Später lässt Herodes Antipas den Johannes im Gefängnis hinrichten. Die Bibel berichtet, dass die Tochter der Herodias als Belohnung für ihren Tanz das Haupt des Täufers fordert. Herodes erfüllt ihr diesen Wunsch, er lässt Johannes enthaupten. Wie geht es Johannes? Es geht ihm nicht gut, er ist gefangen. Er hört im Gefängnis von den Werken des Christus. Und er zweifelt daran, dass Jesus der Kommende, der Messias sein soll. Seit langem hat er in Jesus den Messias gesehen. Seit langem hat er die Menschen auf ihn hingewiesen. Seit langem ist er sozusagen der Wegbereiter Jesu. Und jetzt zweifelt er. Warum? Er hört doch von den Werken des Christus. Davon, dass dieser viele Kranke heilt. Davon, dass dieser Blinde sehend macht. Dass er einen stummen Menschen und die beiden Gadarener von Dämonen befreit. Dass er Tote auferweckt, wie die Tochter des Jairus und den Jüngling von Nain. Welcher Mensch hatte vor Jesu kommen solch große Wunder getan? Sind das nicht Beweise genug, um zu zeigen, dass Jesus wirklich der Vorhergesagte, der Kommende, der Messias ist? Für Johannes offensichtlich in dieser Situation im Gefängnis nicht. Dafür mag es folgenden Grund geben. Johannes sprach, bevor er inhaftiert wurde, in seiner Predigt zu den Pharisäern und Sadduzäern. Und jetzt lese ich wörtlich die Stelle aus Matthäus 3 vor. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Worfschaufel ist in seiner Hand, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Wo war bei Jesus die Axt, die die falschen Bäume umhaut und ins Feuer wirft? Wo war die Worfschaufel, mit der Jesus die Tenne durch und durch reinigen sollte und die Spreu für immer verbrennen würde mit unauslöschlichem Feuer? Von alledem, was Johannes der Täufer verkündigt hatte, sieht und hört er nichts bei Jesus. Hat er sich doch geirrt in ihm? Johannes sah nur die Besatzungsmacht der Römer und die Otternbrut der Pharisäer und der Sadduzäer. Und dass Jesus nicht gegen sie vorging. Weder beseitigte Jesus die römische Besatzungsmacht, noch die falschen Religionsführer des jüdischen Volkes. Da konnten auch die sonstigen Wunder, die Jesus vollbrachte, Johannes nicht von Zweifeln abbringen, ob Jesus wirklich der Kommende, der Messias ist. Und vermutlich litt Johannes auch unter der Tatsache, dass Jesus ihn nicht im Gefängnis besuchte. Johannes durfte ja offensichtlich Kontakt zur Außenwelt haben, denn er sandte ja 2 Jünger zu Jesus. Das ging ja nur, wenn die Jünger zu ihm kommen konnten, von ihm weggehen konnten und wieder zu ihm zurückgehen konnten. Aber warum kommt Jesus nicht zu ihm? Warum befreit er ihn nicht aus dem Gefängnis? Warum kümmert er sich um so viele, aber nicht um seinen treuen Wegbereiter Johannes? Wenn einer von uns, die wir heute hier sind, um unseres Glaubens willen im Gefängnis sitzen würde und der Staat würde es gestatten, dass wir Besuche empfangen dürften im Gefängnis, dann wäre es doch für unseren Pastor selbstverständlich, dass dieser uns besuchen würde und für andere Geschwister auch. Jesus besucht ihn nicht. Jesus aber sagt doch selber von sich, er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen. Jesus kommt weder zu Johannes, noch befreit er ihn. Er spricht nicht mit ihm. Ich verstehe, dass Johannes Zweifel an der Macht Jesu bekommen hat. War er der Kommende, der Messias? Nach dem Verständnis des Johannes müssten die Werke Jesu viel machtvoller in Erscheinung treten als nur im Predigen und im Heilen erkennbar. Er selbst hatte Jesus als Richter angekündigt und fühlt sich nun als Gefangener der Römer und der jüdischen Obrigkeit im Stich gelassen. Was ist mit dem Begriff Anfechtung überhaupt gemeint? Das hebräische und auch das neutestamentliche griechische Wort bedeuten so viel wie ausprobieren, auf die Probe stellen, versuchen, experimentieren, erproben, zur Sünde verführen. Und das hat nicht nur Johannes hier im Gefängnis erlebt, das haben auch andere Männer und Frauen der Bibel durchleben müssen. Wir denken an den Sündenfall durch Adam und Eva. Sie haben der Versuchung der Schlange nicht standgehalten. Wir denken an Abraham und die Versuchung, seinen Sohn Isaak zu opfern. Wir denken an Hiob, der Besitz, Kinder, Gesundheit verlor. Seine Frau sagt zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb. Hiob hört nicht auf seine Frau. Er widersteht der Versuchung, so zu reagieren. Haben wir das Gute empfangen von ihm? Sollen wir nicht auch das Böse annehmen? Oder das bekannte Wort: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und Elia, er erlebt zunächst auf dem Berg Karmel Gottes Allmacht und Baals Ohnmacht und tötet die Baalspropheten. Und danach, Isabel droht ihm, ihn umzubringen. Was sagt Gottes Wort dann weiter? Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagereise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich sterben zu können und sagte: Es ist genug, nun Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Erst erlebt Elia einen grandiosen Sieg Gottes über die Götzendiener und dann ist er so angefochten, dass er zu sterben wünscht. Und selbst unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, erlebt diese Anfechtung. Satan rät ihm, nach 40 Tagen Fasten in der Wüste aus Steinen Brot zu machen, und unser Herr war hungrig. Er rät ihm, sich von der Zinne des Tempels hinabzustürzen, denn die Engel würden ihn auf Händen tragen. Und er bietet ihm die Reiche dieser Welt an. Jesus widersteht dieser Versuchung. Und kurz vor seiner Hinrichtung wird Jesus noch einmal versucht. Im Garten Gethsemane betet er: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Ein Engel des Herrn erschien, um ihn zu stärken. Und die Bibel berichtet weiter: Und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Nicht einmal unser Herr Jesus Christus ist frei von Anfechtung und Versuchung. Wir verstehen Johannes den Täufer nun besser. Er reiht sich ein in die vielen Gottesmänner, die angefochten und versucht wurden und auch heute noch werden. Und wie tröstlich doch für uns Kleine, dass auch die Großen im Reich Gottes nicht frei von Anfechtung sind. Aber warum gibt es diese Anfechtung, diese Versuchung überhaupt? Ich habe drei Antworten gefunden. Das ist meine persönliche Meinung, das habe ich nirgendwo gelesen. Aber ich wollte eine Antwort auf diese Frage finden. Die erste Antwort: Wir sind in dem Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und Satan hineingenommen. Das wird am Bericht über Hiob sehr deutlich. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern: Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Der Herr hat uns kein schmerzfreies Leben verheißen. Das nicht. Und so wie er verfolgt wurde, werden auch heute viele seiner Kinder verfolgt. Noch nicht hier bei uns in Europa, aber in anderen Teilen der Erde. Und dann schreibt Paulus an Timotheus: Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Diese Stelle zitierte ja der Bruder Renz schon am vergangenen Sonntag. Auch Johannes der Täufer wurde wegen seines gottesfürchtigen Lebens und Zeugnisses verfolgt und inhaftiert von der damaligen Obrigkeit. Die zweite Antwort, die ich fand, warum überhaupt Anfechtung und Versuchung? Gott will, dass wir im Glauben wachsen. Paulus schreibt im Epheserbrief: Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Das geht nicht automatisch. Wenn ein Mensch zum Glauben findet, dann ist er noch ein Kind, das, ja, die Bibel gebraucht es doch einmal, noch keine feste Speise gebrauchen kann, sondern die Milch des Evangeliums. Und dann ist aber ein Hinwachsen zu Christus angesagt, dass man irgendwann einmal und wieder jetzt im Sprachgebrauch der Bibel auch feste Speise zu uns nehmen können. Manche Brüder und Schwestern haben mir erzählt, dass sie nur dann im Glauben gewachsen sind, wenn sie durch Fragen, Zweifel, Nöte und Anfechtungen gehen mussten. Wenn sie erleben durften, dass Gott sie auch dann hindurchträgt. Und immer dann, wenn es uns gut geht, wenn wir frei von Sorgen und Schwierigkeiten waren, sicher danken wir dem Herrn dafür, aber wachsen, hinwachsen zu ihm durch solche guten Taten, ich glaube nicht. Martin Luther sagte einmal: Außer dem Kreuz und ohne Anfechtungen weiß niemand, was Glaube und wie kräftig er sei. Ich wiederhole es noch einmal: Außer dem Kreuz und ohne Anfechtungen weiß niemand, was Glaube ist und wie kräftig er sei. Allein in Anfechtungen versteht man's. Ich meine und rede aber nicht von fleischlichen Sünden, welche die Gottseligen nach ihrer Art auch plagen, sondern von geistlichen Anfechtungen, welche nur die verstehen, die sie gefühlt und erfahren haben. Und weiter schreibt Martin Luther: Wer im Glauben beharrt, wird am Ende ganz bestimmt erfahren, dass Gott die Seinen nicht verlässt. Er wartet wohl mit dem Trost und spannt die Saiten so straff, dass man meint, sie müssten sogleich zerreißen. Zu gelegener Zeit aber stellt er sich ein, und gerade dann richtet er uns mit seiner Hilfe auf, wenn wir glauben, ins Verderben zu stürzen. Und dann bin ich noch auf eine dritte Antwort gekommen. Wir beten ja, wenn wir mittwochs zusammenkommen, auch immer über ein Anliegen der verfolgten Hilfsorganisation Open Doors. Und die berichten immer wieder, dass Gefangene im Gefängnis ein so großes Zeugnis gewesen sind, dass Mitgefangene zum Glauben kamen und sogar ihre Wärter Jesus angenommen haben. Und das berichtet uns Lukas in Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas sind in Philippi inhaftiert. Durch ein Erdbeben öffnen sich die Türen und lösen sich die Fesseln. Der Kerkermeister will sich mit dem Schwert umbringen, als er meint, die Gefangenen seien geflohen. Paulus hindert ihn daran. Der Kerkermeister fragt: Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie sagen zu ihm: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich, wusch ihnen die Striemen ab und er ließ sich taufen und alle die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte, an Gott gläubig geworden, mit seinem ganzen Haus. Paulus und Silas im Gefängnis und Gott verwendet sie als Zeugnis, um diesen Kerkermeister zu erretten. Die Bibel berichtet uns hier an dieser Stelle nichts davon, dass Paulus und Silas angefochten waren. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Um Mitternacht beteten sie und sangen Loblieder zu Gott. Aber aus anderen Stellen der Heiligen Schrift wissen wir, wie sehr Paulus angefochten war. Er schreibt zum Beispiel im 2. Korintherbrief: Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, so dass wir sogar am Leben verzweifelten. Paulus kennt also sehr wohl die Anfechtung wegen der Verfolgung um Christi willen. Am Leben verzweifelten, über Vermögen beschwert durch die Bedrängnis, die sie erleben mussten. Für manche Kinder Gottes ist das Gefangensein um Christi willen eine große Anfechtung, weil sie Gottes Wege nicht verstehen und auf baldige Befreiung hoffen. Aber auch auf diese Art und Weise kann Gott seine Nachfolger gebrauchen, durch einen Aufenthalt im Gefängnis, um Christi willen selbstverständlich, ein Zeugnis zu sein und andere Menschen zum rettenden Heilsglauben zu führen. Auf diese drei Antworten bin ich gekommen bei der Frage, warum gibt es Anfechtung, warum gibt es Versuchung in unserem Leben? Eben einmal, wir sind in dem Kampf zwischen Licht und Finsternis mit hineingenommen. Zum Zweiten, wir sollen im Glauben wachsen und das tun wir nicht, wenn es uns nur gut geht. Und das Dritte, manchmal gebraucht Gott auch Anfechtung und Versuchung, um ein Zeugnis zu sein für andere, die er durch unser Ertragen und Erdulden erretten möchte. An dieser Stelle wollen wir noch einmal genauer fragen, was Anfechtungen im Sinne der Heiligen Schrift sind. Anfechtungen sind nicht bloß äußere Bedrängnisse und Trübsale, Verfolgung, Krankheit und Not in unserem Leben. Sie sind nicht gleichzusetzen mit Leiden und Kreuz, obwohl schwere Lebensführungen, Krisen in unserem Leben, unschuldiges Leiden oder auch die Erfahrung der Gottverlassenheit zu einer innersten Erschütterung führen können im Menschen. Unser Glaube kann äußere und innere Schrecken erleben. Anfechtung ist mehr. Anfechtung oder in der Anfechtung erleben wir eine von Gott zugelassene Verdunklung des Heilswillens, so drückt es einer aus. Wir werden in unserem Vertrauen auf den guten und gnädigen Gott erschüttert und geraten in die Versuchung des Abfalls vom Glauben und der Verweigerung der Gefolgschaft. Das ist mit Anfechtung gemeint, wenn die Bibel davon spricht. Julie Hausmann drückt dies so treffend in dem Lied, so nimm denn meine Hände und führe mich aus mit den Worten, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht. Ja, in der Anfechtung scheint es in der Tat so zu sein, dass wir von Gottes großer, ja unendlich großer Macht nichts fühlen und es scheint, als ob er uns alleine lässt mit unseren Nöten. Ein solches Erfahren soll aber der Bewährung und Festigung unseres Glaubens und unserer Beziehung zu Gott dienen. Paulus schreibt weiter im 2. Korintherbrief im Anschluss an die Stelle, die ich eben gelesen habe, als er sagte, wir verzweifelten sogar am Leben. Da schreibt Paulus weiter, wir selbst aber hatten in uns schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr errettet und wird uns erretten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner erretten werde. Paulus und Timotheus hatten schon mit ihrem Tode gerechnet. Sie waren dadurch übermäßig beschwert. Gott errettete sie aus der Todesgefahr. Solch tiefe Stunden festigen den Glauben an Gott. Und wir denken auch an die Worte Jesus an Thomas, den Zweifler. Glückselig, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und in einer solchen Situation befindet sich Johannes der Täufer. Er zweifelt, ob Jesus der Messias ist. Wie geht er weiter vor? Johannes der Täufer sucht Antwort und Hilfe. Er frisst seine Fragen nicht in sich hinein. Er verzweifelt nicht wie Elia, der zu sterben wünschte. Er schwört Gott nicht ab, wie die Ehefrau von Hiob es ihrem Mann rät. Er sucht Hilfe. Er sucht Hilfe bei dem, der die letzten Antworten auf unsere Fragen unseres Lebens kennt, bei Jesus selber. Er schickt seine Jünger zu Jesus und lässt ihn fragen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Wie verhalte ich mich in der Anfechtung? Wie verhalten wir uns, wenn Glaubenszweifel in uns aufkommen? Gehen wir auch wie Johannes zu Jesus oder suchen wir andere Ratgeber oder gar keine? Petrus schreibt, werfet eure Sorge auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Wie mache ich das konkret? Bekenne deine Anfechtung Jesu im Gebet. Sage ihm, dass du angefochten bist, dass du an seiner Liebe und an seiner Sorge für dich zweifelst und bitte ihn darum, dass er dafür sorgt, dass dein Glaube nicht aufhört. Sorgt er dafür wirklich? Ja, Jesus sorgt dafür. Zu Simon Petrus sagt er einmal, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Liebe Brüder und Schwestern, auch um unseren Glauben sorgt sich unser Herr Jesus Christus. Er will nicht, dass wir vom Glauben abfallen und er tut alles, um das zu verhindern. Wir lasen doch am Anfang die Stelle aus Psalm 69. David ist verzweifelt. Ich bin müde von meinem Rufen. Entzündet ist meine Kehle. Meine Augen vergehen vom Harren auf meinen Gott. Wir hatten bis Vers 13 gelesen. Wie geht es weiter? Vers 14. David schreibt, ich aber richte mein Gebet an dich, Herr, zur Zeit des Wohlgefallens. O Gott, nach der Größe deiner Gnade, erhöre mich durch die Treue deiner Hilfe. Auch David geht diesen Weg, den Johannes der Täufer gegangen ist. Er frisst die Probleme nicht in sich hinein, sondern er betet und geht zu Gott und bekennt ihm, dass er in großer Not ist und bittet ihn um Hilfe. Auch wir können dies tun. Ja, wir müssen es tun. Und wir können noch mehr. Wir können auch zu unseren Brüdern und Schwestern gehen. Wir müssen aber dabei bedenken, dass deren Möglichkeiten zunächst sehr begrenzt erscheinen. Brüder und Schwestern können uns nicht am Körper heilen, wenn wir an einer schweren, zum Tod führenden Krankheit leiden. Sie können uns auch nicht aus dem Gefängnis herausholen, wenn die Staatsmacht uns wegen unseres Zeugnisses für Jesus einsperrt. Die Möglichkeiten der Brüder und Schwestern scheinen bescheiden zu sein. Aber sie können mit uns beten. Sie können bei unserem Vater im Himmel dafür eintreten, dass unser Glaube nicht aufhört. Und sie können auch in bescheidenem Umfang helfen. Vielleicht durch eine Petition an die Regierung, einen wegen seines Glaubens Inhaftierten wieder freizulassen. Das ist schon erfolgreich gewesen. Und wir können unseren Brüdern und Schwestern, die so angefochten sind, zurufen, was unser Herr Jesus in Johannes 10 einmal zu seinen Jüngern sagt. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Das gilt für immer. Und gerade in der Zeit der Anfechtung, der Zeit der Versuchung, in der Zeit, wenn der Heilswillen Gottes in unserem Leben verdunkelt erscheint und wir an den Wegen, die er mit uns geht, zu verzweifeln drohen. Habe ich Freunde, habe ich Brüder und Schwestern, mit denen ich über meine tiefsten Nöte sprechen kann? Johannes konnte es. Es gibt viele Christen, die im Grunde innerlich alleine dastehen. Woran liegt das? Ich meine, an den Geschwistern selber. Warum wage ich es nicht einfach, anderen Christen meine Not mitzuteilen, andere zu bitten, dass sie für mich beten? Scheue ich mich, meine Schwachheit einzugestehen? Warum? Selbst Jesus hat in seiner letzten Schwachheit 3 Jünger zum Gebet mitgenommen. An dieser Stelle noch ein wichtiger Gedanke. Manche machen aus der Anfechtung heute einen Dauerzustand. Sie halten Christentum für eine Sache der permanenten Anfechtung. Das darf man aus dem heutigen Bericht über Johannes den Täufer nicht herauslesen. Anfechtung ist, wenn man es so ausdrücken kann, die Krankheit des Glaubens und nicht der Gesundheitszustand. Der Gesundheitszustand heißt Freude und Gewissheit. Hiob war auch nicht sein ganzes Leben über angefochten. Das Buch Hiob berichtet im letzten Kapitel, und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Er bekam später mehr Güter vom Herrn geschenkt, als er je vorher besessen hatte. Wie reagiert Jesus auf die Frage und die Zweifel des Johannes? Tadelt er Johannes? Johannes, jetzt bin ich aber von dir enttäuscht. Ich habe dich doch als mutigen Mann kennengelernt. Du hast dem Herodes Antipas doch unerschrocken gesagt, dass es nach Gottes Geboten nicht erlaubt ist, die Ehefrau Herodias deines Bruders Philippus zu heiraten. Und du hast doch mutig die Pharisäer und Sadduzäer als Otternbrut bezeichnet. Und du warst doch so sicher, dass ich der verheißene Messias bin. Du hast mich doch sogar getauft. Und du bist doch der Größte unter denen, die von Frauen geboren sind. Und jetzt bist du gerade einmal ein paar Monate im Gefängnis und schon zweifelst du, ob ich der Messias bin. Nein, wir hören aus Jesu Antwort überhaupt keinen Tadel. Jesus weiß um die Gefahr der Versuchung bei uns Christen. Hebräer 2. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus antwortet dem Johannes. Er sagt zu den Jüngern des Johannes, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Die Antwort überrascht uns. Denn genau das wusste Johannes der Täufer ja bereits von Jesus. Das hatten ja seine Jünger ihm schon über Jesus berichtet. Das waren ja genau die Werke des Christus, von denen er im Gefängnis hörte. Und genau daran hatte Johannes ja auch Anstoß genommen. Menschlich gesehen eine enttäuschende Antwort Jesu an Johannes. Nichts Neues war dabei. Zu den Zöllnern und Sündern sagt der Herr, kommt her alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und zu dem Verbrecher am Kreuz sagt er, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und zu Johannes, seinem treuen Herold, der in der Festung unschuldig einsitzt, sagt der Herr kein Wort des Trostes, kein Wort der Stärkung. Und dennoch war die Antwort wesentlich wichtig und auch absolut richtig. Warum? Weil Jesus in dieser Antwort den Beweis antritt, dass er wirklich der im Alten Testament vorhergesagte Messias, der Kommende ist. Wir werden als Gottes Kinder immer wieder, wenn wir Fragen haben, an die Schrift verwiesen, weil sie Antworten auf die Fragen für unser Leben hat. Und indem Jesus hier Johannes antwortet, zitiert er zwei Stellen aus der Jesaja-Rolle, und zwar Jesaja 35, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Und eine weitere Stelle aus Jesaja 29, an jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören und aus Dunkel und Finsternis hervor werden die Augen der Blinden sehen. Und die Demütigen werden mehr Freude im Herrn haben und die Armen unter den Menschen werden jubeln über den Heiligen Israels. Mit diesen alttestamentlichen Stellen beweist Jesus dem Johannes, dass er der Messias, der Kommende ist. Seine Botschaft an Johannes ist, an der Erfüllung dieser Weissagung kannst du, Johannes, merken und sehen, dass ich der verheißene Messias, der da kommen soll, auch wirklich bin. Ob diese Antwort von Jesus Johannes getröstet hat, ob sie ihm in seiner Anfechtung geholfen hat, die Bibel berichtet es uns nicht. Aber wir dürfen sicher sein, dass Johannes den Inhalt der Jesaja-Rolle kannte und er sehr wohl die Antwort Jesu richtig einordnen konnte. Und nun kommen wir zum letzten Vers. Und der macht's doppelt schwierig, liebe Geschwister. Jesus fügt unser Herr hier an dieser Stelle ein klarstellendes Schlusswort an. Vers 6. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Kein Wehe an Johannes, sondern eine Seligpreisung, glückselig ist. Johannes soll dadurch lernen, gefasst als der Herold Gottes, still und getrost zu werden, sich nicht über Jesus zu ärgern und blind zu glauben, komme, was auch kommen mag. Können Kinder Gottes sich über Jesus ärgern? Offensichtlich ja, sonst hätte unser Herr es hier nicht so klar zum Ausdruck gebracht. Auch wir müssen uns darauf gefasst machen, dass wir in der Entwicklung unseres Glaubens dahin gelangen können, wo wir nichts mehr erklären können und unser Verstand wie stillsteht. Und wenn wir den Herrn um Aufschluss bitten, bekommen wir keine andere Antwort als die Bestätigung dessen, was wir soeben sowieso erleben. Wir erfahren aber keine Lösung und Befreiung. Alles bleibt dunkel, es ändert sich nichts, es bessert sich nichts. Wir ärgern uns über Jesus und verstehen ihn nicht mehr. Und offensichtlich muss es auch so sein. Es muss an der Gestalt Jesu und in unserem eigenen Lebensweg, in unserem eigenen Leidensweg irgendetwas übrig bleiben, was wir in diesem Leben nie verstehen werden. Nur dann können wir erfahren, was in dem Wort enthalten ist. Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Jesus spricht einmal zu seinen Jüngern, ihr werdet euch alle ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Ihr werdet euch alle ärgern. Und zu Petrus sagt er doch auch einmal, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Wohin du nicht willst. Und zu Paulus, als dieser ihn um Hilfe bat, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Der Herr hat dieses Gebet des Paulus nicht erhört. Und in Jesaja 55, Vers 8, fasst Gott, der Herr, das alles noch einmal zusammen in den Worten, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Ja, liebe Brüder und Schwestern, das musste auch Johannes erleben, der vermutlich gerne eine andere Antwort Jesu gehört hätte, der gerne einen anderen Weg gegangen wäre als den, den er jetzt momentan gehen musste, der gerne die Macht des Gottessohnes mächtiger erlebt hätte als nur im Hören vom Heilen und Helfen. Aber gerade das war ja der Grund für Jesu Kommen, zu heilen, zu helfen, die Verlorenen zu erretten. Sein Grund des Kommens war nicht, ein irdisches Königreich aufzurichten. Wie schwer war es das, für die Jünger Jesu zu verstehen und für Johannes den Täufer ebenso. Aber ist das alles, was wir heute Morgen zu verkündigen haben, nur einen Herrn, dessen Gedanken anders sind als unsere Gedanken, der uns sogar auffordern muss, dass wir uns nicht über ihn ärgern, nicht Anstoß an ihm nehmen, keine frohe Botschaft, die uns Mut macht für morgen und die nächste Zeit? Doch, wir haben auch heute eine frohe Botschaft. Zunächst einmal, dass unser Herr Jesus Christus ehrlich und treu zu uns ist, wenn er uns darauf hinweist, dass es Wege in unserem Leben gehen kann, die wir nicht verstehen werden. Und dann ermutigt uns Paulus doch, wenn er schreibt, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie, nämlich die Versuchung, ertragen könnt. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Und dann dürfen wir auch heute Morgen daran denken, dass er das Wesentlichste getan hat, was er nur für uns tun konnte. Er starb für unsere Schuld am Kreuz auf Golgatha. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und das erkennt Petrus, wenn er zu Jesus sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und ich ergänze und sage, du allein hast Worte ewigen Lebens. Und wenn wir dann doch ermatten in der Nachfolge, er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke, so bekennt es Jesaja. Und wenn dann doch Nöte und schwere Wege kommen, Paulus bekennt im Römerbrief, und es ist für mich ein grandioses Glaubensbekenntnis, was er hier spricht, Römer 8. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Möge der Herr allen seinen Kindern auch uns ein solches Vertrauen schenken, auch gerade dann, wenn wir angefochten werden, wenn der Heilswille Gottes sich in unserem Leben verdunkelt, auch wenn wir Wege gehen, die wir nicht einordnen können. Und es wird Wege in unserem Leben gehen, die werden wir, solange wir auf dieser Erde sind, nicht einordnen können. Alle Fragen werden nicht hier beantwortet. Aber auch dann kann uns keine Macht von der Liebe Christi scheiden. Amen.